Ja, auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Als ich ein Teenager war, da hatte ich eine Videokassette. Wisst ihr noch, was das ist? Eine Videokassette mit einem sehr berühmten Prediger drauf. Und ich erinnere mich noch, wie ich da wie gebannt fasziniert in meinem Zimmer saß und mir diese Botschaft, die Prinzipien, die dieser Mann lehrte, wie ich sie regelrecht aufsog. Und ich war beeindruckt davon, dass der Mann erzählte, dass er 6 bis 8 Stunden am Tag betet. Ich war froh, wenn ich es auf 10 bis 15 Minuten am Tag brachte. Aber dieser Mann, diese Leidenschaft, diese Energie, wow, das hat mich umgehauen. Sein Dienst hat weltweit Menschen erreicht. Und er hat Folgendes gesagt: Wenn ihr eine Erweckung wollt, dann müsst ihr beten. Ohne Gebet gibt es keine Erweckung. Das Leben eines Christen ist ein Leben des Gebets. Und dann sagte er relativ zum Schluss seiner Predigt, was es braucht, auch um so ein Leben zu führen. Er sagt, du brauchst eine Vision. Du brauchst eine Vision, einen Traum von Gott. Bitte Gott um eine Vision, sagt er. Ich machte den Fernseher aus und da saß ich nun. In meinem Zimmer, in meinem kleinen Dorf mit 4000 Einwohnern. Ich brauchte eine Vision. Ich betete, nichts passierte. Ich betete weiter, nichts passierte. Ich betete weiter, dass Gott mir eine Vision schenkt. Nichts passierte. Und wisst ihr, was dann passierte? Nichts. Ich bekam keine Vision, keine große Vision. Und das hat mein Leben an manchen Stellen, da ging es mir nicht gut damit. Viele Jahre später, als ich in meinem Studium war, in meinem Theologiestudium, hatten wir ein Fach, wo wir unsere Lebensvision aufschreiben sollten. Da war wieder das Thema. Und ich bekam Stress. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt und ich merkte, dass Vision es auch bedeuten kann, dass es ein Prozess sein kann. Manche bekommen eine Vision in einem Augenblick geschenkt von Gott. Bei vielen ist es eine Entwicklung. Manchmal bekommt man eine Vision über Nacht und ganz oft ist es ein jahrelanger Prozess. Wir befinden uns heute fast am Ende, nächste Woche kommen wir zum Ende der Predigtreihe, über den Kolosserbrief und wir hörten viele wundervolle, wertvolle geistliche Prinzipien in den vergangenen Monaten, oder? Ging es dir nicht auch so? Wir lernten, dass wir eine neue Adresse haben bei Gott. Wir lernten, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden und wir lernten, wie wir leiden im Dienst für andere und wir lernten von dem Prozess der Erneuerung viele wundervolle, wunderbare Dinge, die wir gelernt haben. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ, oder nicht jeder, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber fast jeder wiedergeborene Christ einen Unterschied machen möchte durch sein Leben für Gott. Ich glaube, der Heilige Geist hat etwas in uns hineingelegt, dass wir etwas Bleibendes hinterlassen wollen auf dieser Welt, oder? Und ich denke, also weißt du, du bist keine Laune der Natur. Wir sind Ebenbilder Gottes und deswegen bin ich davon überzeugt, tief in unserem Herzen hat jeder den Wunsch, etwas Gutes zu hinterlassen, etwas zu bewirken. Viele möchten Menschen für Jesus gewinnen, aber das Problem ist manchmal, wir wissen manchmal gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ein weiteres Problem ist, dass wir uns dann vielleicht mit anderen vergleichen und denken, ja, die können es besser als ich. Ich muss bestimmte Fähigkeiten haben, ich muss bestimmte Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Wisst ihr, wenn das stimmen würde, dann wäre das Christentum niemals zu der Bewegung geworden, die wir heute vorfinden. In den 2000 Jahren Kirchengeschichte waren es Männer und Frauen, jung und alt, unterschiedliche Leute, die anfingen, Jesus nachzufolgen, die Gott an die Hand genommen haben und anfingen, mit ihm einfach in ihrem Alltag etwas zu bewirken. Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass dein Leben dafür da ist, etwas zu bewirken in dieser Welt. Denn du bist als Sieger wiedergeboren. Amen. Und geht es dir auch manchmal so, dass du das Empfinden hast, die Dinge sind zum Greifen nahe? So, als würde du denkst so, Mensch, jetzt kann das passieren. Jetzt kann sich was verändern. Vielleicht war es eine Predigt, natürlich, vielleicht wahrscheinlich von mir, ja. Vielleicht war das ein Lobpreislied. Vielleicht war das eine bestimmte Erfahrung, die du gemacht hast. Und du denkst, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich losgehen, jetzt verändert sich etwas. Und kennst du das Gefühl, dann machst du dich auf, du willst quasi etwas bewegen und dann hast du das Gefühl, du rennst wie vor einer Wand, du wirst nach hinten geschmissen und da liegst du da. Kennst du das Gefühl? Als würdest du vor einer unsichtbaren Tür rennen, die dir den Weg versperrt. Vor einiger Zeit waren wir das erste Mal als Familie bei Familie Gößler in ihrem neuen Haus zu Besuch. Und das war dann so, dass unser Großer für einen ganz kurzen Augenblick das Zimmer verlassen hat, ging raus und kam dann wieder. Leider merkte er nicht, dass die Glastür zugegangen ist. Und er rannte voller Wucht gegen diese Glastür, die schleuderte ihn nach hinten und dann lag er da auf dem Boden. Hat richtig Schmerzen. Bam, das hat so einen Schlag getan. Da lag er nun. Das waren Schmerzen, sage ich euch. Fühlen wir uns nicht manchmal auch so? Dass wir das Empfinden haben, jetzt können wir was bewegen. Und wir wissen, dass wir eigentlich auch dazu berufen sind, mit Gott etwas zu bewegen, mit Gott Türen zu öffnen, geistliche Türen, Dinge in Bewegung zu setzen. Wir wissen, dass es möglich ist und dass Gott uns dabei helfen möchte. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir Türen öffnen können. Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen, gibt uns ein paar wichtige Schlüssel, wie wir Türen öffnen können. Wir bekommen heute sozusagen einen Schlüsselbund in die Hände gelegt, der uns in der Lage versetzt, die unüberwindbarsten Türen zu öffnen. Weißt du, du brauchst keine Vision oder auf eine Vision zu warten, um etwas zu bewegen in deinem Leben. Wenn du eine Vision hast für dein Leben, wenn du einen Traum hast für dein Leben, dann ist es gut. Visionen können etwas bewirken. Ja? Visionen sind gut. Aber wisst ihr, der Heilige Geist lebt in uns und Jesus hat alles vorbereitet, dass wir Dinge verändern können. Jesus hat alles vorbereitet. Du bist ein Ebenbild Gottes und in dir ist alles vorhanden, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Du musst kein Reinhard Bonke sein, du musst kein Billy Graham sein, du musst kein Theologiestudium gemacht haben oder eine Bibelschule besucht haben. Du musst nicht mal ein Pastor sein, um etwas zu bewegen. Du bist du und das ist gut so. Amen. Jesus hat alles in dich hineingelegt, um etwas Wundervolles in deinem Leben oder durch dein Leben zu bewirken. Möchtet ihr den Schlüsselbund kennenlernen? Möchtet ihr so einen Schlüssel haben? Schaut mal. Kolosser 4, Abvers 2. Betet mit aller Ausdauer voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen ist es, mit Gott die Türen öffnen. Mit Gott die Türen öffnen. Erinnern sich manche Ehemänner hier noch an die Zeiten, wo du aus dem Auto gestiegen bist, ums Auto gelaufen bist und deiner Geliebten die Frau geöffnet hast? Also manche Männer haben mir diese guten Gewohnheiten nie aufgehört, ja? Für einen manch anderen wäre es vielleicht mal wieder dran, so eine Gewohnheit wieder aufleben zu lassen. Die Frauen sagen jetzt, ja, jetzt geht noch zu. Wisst ihr, dass Gott uns alle so sieht? Wir sind Türöffner. Da fiel ein Schlüssel wahrscheinlich. Männer, Frauen, Jung und Alt, wir alle sind dazu berufen, Türen zu öffnen. Ihr habt heute einen Schlüssel bekommen, als ihr hergekommen seid. Und leider gibt es noch nicht die Möglichkeit, Schlüssel per Livestream rüber zu beamen. Wenn wir soweit sind, machen wir das natürlich gerne. Wisst ihr, der Schlüssel soll uns daran erinnern heute oder auch in nächster Zeit, dass wir alle Türöffner sind. Der Schlüssel soll uns auch daran erinnern, auch an die Predigtreihe, weil für mich persönlich die Predigtreihe sehr wertvoll war, eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Du und ich, wir sind dazu berufen, Türen zu öffnen. Wir sind dazu berufen, geistliche Türen zu öffnen. Wir haben Schlüssel in die Hand bekommen und wir sind dazu berufen, mit Gott gemeinsam Türen zu öffnen. Und der erste Schlüssel, den uns Paulus hier nennt heute in unserem Text, wie wir Türen öffnen, ist durch das Gebet. Durch Gebet öffnen wir Türen. Schaut mal, ab Vers 2 heißt es, betet mit aller Ausdauer voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Der erste Schlüssel, wie geistliche Türen sich öffnen, wie Türen sich öffnen, ist durch Gebet. Manche Eltern spielen folgendes Spiel mit ihren Kindern ab und zu. Sie nehmen ein paar Münzen in die Hand und dann sollen die Kinder die Münzen rausholen. Und es ist so, nach den internationalen Regeln des Fingeröffnens darf der Finger, der einmal geöffnet ist, nicht wieder verschlossen werden. Also machen sich die Kinder auf und versuchen, die Münzen zu bekommen. Und wenn sie dann die Münzen haben, dann laufen die dann weg, ja, voller Freude, juhu, ich hab's geschafft. Manchmal, wenn wir zu Gott kommen und beten, da kommen wir genau so, nur für die Münzen. Herr, ich brauche eine gute Note. Herr, ich brauche neue Klamotten. Herr, hilf mir beim Lernen. Herr, bitte schenk morgen gutes Wetter. Das ist ein Greifen nach den Münzen. Als ich in meinem Zimmer saß, vor vielen, vielen Jahren als Jugendlicher, was ich gerade erzählt habe, und diesen Prediger hörte, dass er 6 bis 8 Stunden betet am Tag, dann war auf der einen Seite in mir diese Faszination, boah, 6 bis 8 Stunden am Tag zu beten, boah, wow. Und auf der anderen Seite war da dieses, boah, das ist so weit weg, 8 Stunden am Tag. Heute, viele Jahre später, möchte ich euch einen weiteren Vorschlag machen. Betet den ganzen Tag. Nun, was meine ich damit? Gebet ist kein Programm. Gebet ist ein Lebensstil. Die Definition von Gebet ist Kommunikation mit Gott. Kommunikation, echte Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Sarah und ich begleiten schon viele Jahre viele Paare. Und was wir feststellen ist, in den Beziehungen der größte Knackpunkt ist Kommunikation. Das Schöne ist, wenn man so viele Jahre schon so viele Paare begleitet hat, dass man eine Menge dabei lernt. Also manchmal hatte ich so das Empfinden, dass wir mehr gelernt haben in manchen Sessions als die Leute. Also wir brauchten es genauso, ja? Und mit Kommunikation wird heute ein Milliardengeschäft gemacht. Leute wissen, was für ein Potenzial Kommunikation hat. Aber nicht jede Kommunikation bringt Gutes hervor, oder? Und es ist so, unabhängig davon, steckt in der Kommunikation das Potenzial, Beziehungen zum Blühen zu bringen. Und ich möchte das vielleicht nochmal bildhaft verdeutlichen. Wenn du Gebet nur auf bestimmte Zeitfenster oder Momente fixierst oder einschränkst, dann werden in deinem Garten ein paar Blumen wachsen. Aber wenn du dich entscheidest, dass dein Leben Gebet ist, also es ein Lebensstil ist, dann entsteht ein Regenwald. Und Paulus nennt uns heute 5 weitere Schlüssel im Zusammenhang mit Gebet. Er spricht von Ausdauer, Dankbarkeit, Wachsamkeit, Fürbitte und Partnerschaft. Ausdauer, damit ist nicht gemeint, dass du 2 bis 3 Stunden am Tag jetzt beten musst. Wenn du 2 bis 3 Stunden beten kannst, dann bete weiter. Das ist gut. Aber Ausdauer meint vielmehr dranbleiben, in Verbindung bleiben, in Beziehung bleiben. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen wir, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Viele beten nur dann, wenn sie etwas von Gott brauchen. Und es ist so, Gott will uns beschenken, Gott will Dinge weitergeben. Aber manchmal verzögert Gott die Antwort, um unseren Glauben und unsere Hingabe zu verstärken, bis er das uns gibt, was wir bekommen werden und sollen. Gottes Verzögerungen sind nicht immer Gottes Verweigerungen. Wir denken manchmal, er verweigert uns Dinge, aber das ist nicht unbedingt gesagt. Wenn wir im Gebet weitermachen, werden unsere eigenen Herzen vorbereitet auf das, was Gott uns geben möchte. Wisst ihr, Gott geht es nicht immer in erster Linie um die Gebetserhörung, Gott geht es um den Prozess, bis wir die Dinge bekommen, weil in diesem Prozess wir uns verändern. Schon mal gemerkt? Dranbleiben, ausdauernd sein. Das ist doch genauso wie in jeder anderen Beziehung. Wenn wir uns etwas wünschen, ist doch nicht das Schönste, wenn der Wunsch dann kommt, sondern der ganze Prozess dorthin. Der ganze Weg, die Veränderung, die Transformation, die Erneuerung in das Bild von Jesus. Und deswegen bleib dran, wenn du betest. Gib nicht auf, sei ausdauernd. Das Zweite, was Paulus uns nennt, ist Dankbarkeit. In Philipper 4, Vers 6 lesen wir, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und für mich ist es eines der stärksten Beweise, dass Gebet ein Lebensstil ist. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und meine Kinder in die Arme nehme und meine Frau in die Arme nehme, dann bin ich dankbar dafür. Wenn ich in mein Auto steige und einkaufen fahren darf, dann bin ich dankbar dafür. Wenn ich mein Auto tanken darf, dann bin ich dankbar dafür. Unser Leben hat so viel zu bieten, für was wir dankbar sein können, oder? Jeder Schritt, den ich tue, jedem Atemzug, den ich setze, gibt mir einen Grund, dankbar zu sein, weil es ist Gnade. Es kann nämlich jederzeit aus sein, oder? Es kann jeden Moment vorbei sein. Und deswegen, Dankbarkeit ist einer der mächtigsten Schlüssel, um Türen zu öffnen. Mit dankbaren Menschen isst man gerne zusammen, mit undankbaren Menschen trinkt man ungern einen Kaffee. Deswegen, kultiviere ein Leben der Dankbarkeit. Erinnere dich, geh in den Alltag und sag Gott, danke für meine Familie, danke für meine Freunde, danke für das Wetter, danke, dass ich laufen kann, danke, dass ich atmen darf, danke für das Essen, danke für mein ganzes Leben, danke, dass du da bist. Kultiviere einen Lebensstil der Dankbarkeit und du wirst merken, es werden sich Türen öffnen, weil Dankbarkeit Dinge ändert. Dinge öffnet. Und dann spricht Paulus von Wachsamkeit. Markus 14, Vers 38, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Nächster Vers. Mit allem Gebeten und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu im allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Der Heilige Geist will uns entzünden, will uns freisetzen, dass wir wach sind, dass wir frisch sind. Und wir leben in einer Zeit, wo es darauf ankommt, ob wir wach sind oder ob wir anfangen einzuschlafen. Und der Heilige Geist will uns aktivieren, will uns freisetzen, dass wir wirklich wach sind im Gebet, in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Seid wach. Und dann spricht Paulus von Fürbitte. Und dann sagt er, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Mit anderen Worten, denk nicht nur an dich, wenn du betest. Oft ist es doch so, wenn wir beten, dann beten wir für unser Haus, unser Urlaub, unser Job, unsere Familie, unsere Freunde. Und das ist ja auch okay so. Wir sollen für unsere Anliegen beten. Aber wenn du wirklich weitere Türen, geistliche Türen öffnen möchtest, dann betest du für andere Häuser, einen anderen Urlaub, eine andere Familie, einen anderen Job und andere Freunde. Dein Gebet kann der Schlüssel sein, dass sich eine Arbeitssituation bei jemand anderem verändert. Dein Gebet kann der Schlüssel sein, dass sich Familienmitglieder bekehren bei einer anderen Familie. Dein Gebet kann der Schlüssel sein, dass ein Freund eines Freundes zum Glauben kommt. Und deswegen die Frage, für wen tust du Fürbitte? Für wen trittst du ein? Für ein Leben in Fürbitte. Entscheide dich heute und überleg mal, für wen kannst du anfangen, wirklich Fürbitte zu tun, bis sich die Dinge anfangen zu verändern. Das Ganze ist mit Ausdauer verknüpft. Es braucht manchmal Zeit. Und dann spricht Paulus von Partnerschaft. Wisst ihr? Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Mit anderen Worten, wir öffnen durch unser Gebet Türen. Es heißt jedoch, bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Du kannst auch sagen, unsere Gebete, es braucht unsere Gebete, dass sich Türen anfangen zu öffnen. Und selbst wenn du noch keine Vision hast und selbst wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, was Gott mit deinem Leben vorhat, du bist in der Lage zu beten, oder? Und durch unser Gebet öffnen sich Türen. Der zweite große Schlüssel, den Paulus uns hier gibt, wie sich Türen öffnen, sind durch unsere Umstände. Schaut mal, Vers 3. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Und es ist nicht interessant, Paulus bittet die Gemeinde in Kolosse nicht, dass sich die Gefängnistüren öffnen. Paulus bittet die Gemeinde für ihn zu beten, dass sich die Türen für das Evangelium öffnen. Und erinnert euch, letzte Woche habe ich über Onesimus gesprochen. Und Onesimus war ein Freund von Philemon. Philemon ist weggelaufen von Onesimus, war ein Sklave. Und wo hat er sich bekehrt? Im Gefängnis. Schaut mal, Philemon 10. Es geht bei meiner Bitte um jemanden, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Und es ist nicht interessant, dass obwohl die Gefängnistüren zu sind von Paulus, die Tür für das Evangelium sperrangelweit offen ist. Und egal durch welche Zeit, durch welche Herausforderung du momentan gehst, deine Umstände können dazu beitragen, dass sich die Türen für das Evangelium öffnen. Vielleicht gehst du durch eine schwere Zeit, durch eine Herausforderung, eine Zeit, wo du denkst, Herr, ich kann nicht mehr. Aber denk an Paulus. Paulus wusste, dass egal wo er sich befindet, egal was er in seinem Leben durchmacht, Gott verlässt ihn niemals. Gott ist immer bei ihm. Gott hilft ihm immer. Gott ist immer an seiner Seite. Und Paulus wusste noch was. Er hatte Freunde, die für ihn kämpfen. Freunde, die für ihn einstehen. Epaphras war bei ihm, Philemon kam zu ihm zu Besuch und die Gemeinde in Kolosse betete für ihn unermüdlich. Und Paulus hat noch etwas ganz Entscheidendes in seinem Leben gelernt. Er lernte, dass seine Umstände dazu beitragen, dass sich Türen für das Evangelium öffnen. Philipper 1, Vers 2 sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Die Botschaft von Paulus an uns heute ist, kein Gefängnis dieser Welt kann Gott daran hindern, sein Reich zu bauen. Und egal, wie dein Gefängnis sich anfühlt, vielleicht ist es für manche die Ehe. Vielleicht ist es für manche einen die Familie. Vielleicht ist es für jemand anderen die finanzielle Situation. Vielleicht ist es auch die Vergangenheit, wo jemand durchgegangen ist. Oder das Selbstbild. Oder die Pandemie. Wisst ihr, ich denke, die Pandemie, die wir gerade erleben, die schränkt uns an vielen Stellen ein, ja. Aber ich glaube, es ist eine Gelegenheit, wie noch nie, dass sich Türen für das Evangelium öffnen. Weil Menschen Fragen stellen. Und dann gibt Paulus einen weiteren Schlüssel, wie sich Türen öffnen. Durch die Predigt. Vers 4. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. John Bunyan hat das Buch Die Pilgerreise. Kennt jemand das Buch Die Pilgerreise? Ein sehr berühmtes Buch. Er wurde wegen illegalem Predigen ins Gefängnis gesteckt. Und man hat ihm gesagt, Man würde ihn wieder rauslassen, wenn er aufhört zu predigen. Und John Bunyan sagte, wenn ich heute freigelassen werde, werde ich morgen anfangen, wieder zu predigen. Wir sind keine John Bunyans und die meisten stehen auch nicht auf einer Bühne, um zu predigen. Aber das müssen wir auch nicht. Erinnert euch an den Prozess der Erneuerung. Der Heilige Geist lebt in uns und deswegen ist alles in uns angelegt, um das weiterzugeben, was wir weitergeben sollen. Du musst kein Theologie studiert haben, du musst kein Prediger sein, kein Pastor sein. Ja, du musst dir noch nicht einmal viel Gedanken machen, was du in bestimmten Situationen sagst. Der Heilige Geist erinnert uns, hat Jesus gesagt. Und vielleicht sagst du, aber ich kann trotzdem nicht reden. Aber du kannst beten. Und genau das ist es, was Paulus die Gemeinde bittet in Kolosse. Betet für mich, dass ich meine Botschaft, dass das, was ich auf dem Herzen trage, dass es klar und verständlich weitergegeben wird. Wisst ihr, Spurgeon ging einmal in den ganzen Erweckungszeiten mit einem Besucher durch seine Gemeinderäume. Und er zeigte ihm alles, wie alles funktioniert, wie das alles aussah. Und dann sagte Spurgeon zu dieser Person, möchten Sie das Kraftwerk dieses Dienstes sehen? Die Person sagte, ja, gerne, würde mich interessieren. Es sind ja tausende, über tausende Menschen haben sich Woche für Woche bekehrt, ja. Und dann ging Spurgeon mit dieser Person ein Stockwerk tiefer, eröffnete eine Tür und da war ein riesengroßer Raum. Und dann sagte er zu dieser Person, wissen Sie, während ich da oben predige, beten hier Hunderte von meinen Leuten gleichzeitig, dass das Evangelium die Herzen erreicht. Ich möchte uns heute Morgen einladen, mit uns, dass wir gemeinsam eine Partnerschaft eingehen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir dafür beten, dass das Evangelium in unserer Region klar und verständlich und in Kraft gepredigt wird. Unsere Region braucht Jesus. Sie braucht das Evangelium. Menschen brauchen Jesus. Weil wir wissen doch, Jesus ist Hoffnung, Jesus ist Leben, Jesus verändert alles, auch wenn manches manchmal wirklich herausfordernd ist. Aber er ist es, der wirklich ein Anker ist, oder? Er ist es, der das sicherste Fundament ist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr in die Veranstaltung kommt, im Gottesdienst, beim Livestream dabei seid, in Connect-Gruppen seid, in den Dienstgruppen, wo auch immer man ist, dass man nicht als Konsument da ist, sondern dass wir als Partner zusammen unterwegs sind und miteinander dafür beten, dass das Wort Gottes klar und verständlich und vor allen Dingen in Kraft gepredigt wird. Amen. Lasst uns dafür beten, bete gleichzeitig, wenn gepredigt wird, wenn Leute Dienst haben, egal, durch die Woche hindurch, lasst uns gemeinsam beten, lasst uns eine Partnerschaft eingehen und diese Region, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Bist du dabei? Möchtest du dabei sein? Lasst uns wirklich gemeinsam dafür einstehen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Leute, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Ich habe schon vieles auch in meinem Leben ausprobiert. Es gibt nichts Besseres. Wenn das Leben turbulent wird, wenn ich die Dinge nicht verstehe, ich weiß, wo ich hingehen kann und wo ich Ruhe finde, wo ich Frieden finde, wo ich Sinn finde. Kennst du das auch? Und ich verstehe manchmal das Leben auch nicht. Du auch? Geht dir das manchmal so? Aber ich weiß, zu wem ich gehen kann. Und weißt du, das kann mir niemand nehmen. Niemand. Niemand kann mir das nehmen. Und die Welt versucht es, die Umstände versuchen es. Aber niemand kann mir den nehmen, der mich so liebt und den ich liebe, der für mich ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, für dich sterbe ich, deine Sünden nehme ich, damit du ein ewiges Leben hast mit mir. Amen. Es gibt nichts Besseres und es gibt nichts Genialeres. Und deswegen lasst uns eine Partnerschaft eingehen und beten, dass das Evangelium klar und verständlich und in Kraft gepredigt wird. Der vierte Schlüssel, den Paulus uns nennt, ist durch kluges Verhalten. Und ich liebe es, wie es die The Message Bibel hier übersetzt. Benutzen Sie Ihren Kopf, wenn Sie unter Außenstehenden leben und arbeiten. Verpassen Sie keinen Moment, machen Sie das Beste aus jeder Gelegenheit. Zwei Männer standen zusammen und unterhielten sich. Sagte der eine zu dem anderen, weißt du, mein Hund, der ist echt nicht der Schlauste irgendwie. Sagte der andere, warum? Weißt du, ich hab eine Hundepfeife gekauft. Ja und, sagte, was ist das Problem? Der benutzt sie nicht. Stehen zwei Väter zusammen und unterhalten sich über das Studium ihrer beiden Söhne, wie es denen so geht. Sagt der eine Vater zu dem anderen, weißt du, mein Sohn, du, also wenn der und mir schreibt, du, der ist so schlau, ich muss immer ein Wörterbuch nehmen, um ihn zu verstehen, was er sagt.
sagt der andere Vater zu ihm, boah, da hast du es aber noch richtig gut. Weißt du, wenn mein Sohn schreibt, dann muss ich zur Bank gehen. Galileo Galilei hat einmal gesagt, ich glaube nicht, dass derselbe Gott, der uns mit Sinn, Vernunft und Intellekt ausgestattet hat, beabsichtigt hat, dass wir auf deren Gebrauch verzichten. Wir sind Ebenbilder Gottes, wir sind intelligent. Und lass uns unsere Intelligenz mit unserem Verhalten verknüpfen, verbinden. Und ich sage euch, es werden sich Türen öffnen. Und mehr denn je ist gefragt, dass man sich intelligent verhält, oder? Durch unser Verhalten öffnen wir geistliche Türen. Und dann gibt Paulus uns den nächsten Schlüssel, den fünften Schlüssel, durch dein Zeugnis. Vers 5, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Mit anderen Worten, wenn Leute anfangen, euch die Türen zu öffnen, dann geht durch sie hindurch. Und wie gehen wir durch sie hindurch? Durch unser Zeugnis. Wisst ihr, viele können die Geschichten aus der Bibel von Gott weitererzählen, aber nur du bist in der Lage, deine Geschichte mit Gott weiterzuerzählen. Viele können die Zeugnisse aus der Bibel weiterzuerzählen, aber nur du kannst dein Zeugnis weitererzählen. Viele kennen die Biografien von Abraham, David, Jesus und Paulus, aber nur du kennst deine eigene Biografie. Dein Zeugnis hat Kraft, Türen zu öffnen. Deine Geschichte hat Kraft, Türen zu öffnen. Und dann gibt Paulus den sechsten Schlüssel, wie wir Türen öffnen, durch deine Worte. Und dann definiert, dann sagt er, wie unsere Worte sein sollen. Er sagt, auf der einen Seite sollen sie freundlich sein. Vers 5, eure Worte sollen immer freundlich sein. Während des zweiten Jahres in einer Krankenpflegeausbildung gab der Lehrer den Lehrlingen eine Klassenarbeit aus. Und ein Schüler rauschte so durch die ganze Arbeit, bis er irgendwann ganz zum Schluss auf die letzte Frage stieß, und wo es hieß, wie lautet die Frau, die dieses Gebäude putzt? Der Schüler überlegte, ich habe gar keine Ahnung, wie diese Frau heißt. Ich sehe sie ab und zu, aber hallo? Das ist doch nicht relevant. Also gab er die Arbeit ab. Kurz, fast am Ende der Schulstunde, hatte ein Schüler eine Frage und fragte den Lehrer, ich habe mal eine Frage, ist die letzte Frage eigentlich relevant für die Note? Der Lehrer sagte, auf jeden Fall. Sagte, wisst ihr, in eurem Leben werden euch viele unterschiedliche Menschen begegnen. Jeder Mensch ist wertvoll und wichtig. Begegnet den Leuten aufmerksam und mit Freundlichkeit. Auch wenn es nur ein Lächeln ist, oder ein einfaches Hallo. Freundlichkeit öffnet Türen. Seid ihr gerne mit freundlichen Menschen zusammen? Und so mit miesepetrigen? Schnell weg, wo ist die nächste Tür? Und dann sagt er, unsere Worte sollen weise sein. Vers 5, eure Worte sollen mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir Worte verwenden können. Die erste Möglichkeit ist zu reden und die zweite Möglichkeit ist zu schweigen. Wenn wir wissen, wann wir reden sollen und wann wir schweigen sollen, dann wird es Türen öffnen. Der Jakobusbrief spricht von der Macht der Zunge. Schon mal gelesen? Aber nicht, weil die Zunge so stark ist, sondern weil wir mit unseren Worten Einfluss haben. Und Weisheit ist, wenn wir wissen, wann wir reden und wann wir schweigen sollen. Denn Weisheit ist, wenn wir verstehen, dass die Worte, die wir verwenden, nicht einfach nur Informationsvermittlung sind, sondern unsere Worte entscheiden über Leben und Tod. Oder mit anderen Worten, unsere Worte öffnen Türen oder unsere Worte verschließen Türen. Deswegen heißt es in Sprüche 17, Abvers 27, ein weiser Mann, Mann natürlich auch, ja, macht nicht viele Worte. Stimmt, Männer machen nicht viele Worte. Ein kluger Mensch verhält sich besonnen. Selbst einen Narren hält man für weise, wenn er schweigt. Solange er den Mund nicht aufmacht, scheint er klug zu sein. Das ist Bibel. Okay? Sowas steht in der Bibel. Das ist Weisheit. Zu wissen, wann man reden soll, zu wissen, wann man schweigen soll. Und gerade in dieser Zeit, nicht immer das, was wir sagen, ist Weisheit und ist dran. Und manchmal denken wir, das, was man so von sich gibt, das ist meine Weisheit. Weise ist, wenn ich weiß, wann ich reden soll und wann ich schweigen soll. Und dann sagt er, und wir werden in der Lage, Antworten zu geben. Vers 6, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Am Rande der Wüste lebte vor langer Zeit ein Eremit. Ihn besuchte eines Tages ein junger Mann, der etwas auf dem Herzen hatte. Ich lese so viele heilige Texte, sagte er. Ich studiere kluge Bücher und vertiefe mich in die Schönheiten aller Worte. Ich möchte sie festhalten und als Widerschein der ewigen Wahrheit in mir bewahren. Aber es gelingt mir nicht. Ich vergesse das meiste. Ist nicht die mühevolle Arbeit des Lesens ganz vergeblich? Der Eremit hörte ihm gut zu. Dann sagte er, nimm diesen Bienenkorb und hol mir Wasser aus dem Brunnen, den du hinter der Hütte siehst. Hat er meine Frage nicht verstanden? Sagte sich der Jüngling. Hatte er mich überhaupt gehört? Widerwillig nahm er den von Schmutz verkrusteten Korb und ging zum Brunnen. Als er zurückkehrte, war das Wasser längst herausgerieselt. Geh noch einmal, sagte der Alte. Der junge Mann folgte. Ein drittes, ein viertes, ein neuntes Mal musste er gehen. Er prüft meinen Gehorsam, sagte er zu sich. Dann wird er meine Frage beantworten. Immer wieder füllte er Wasser in den Korb, immer wieder floss es zu Boden. Dann sagte der Alte, setz den Korb ab und sieh ihn an. Er ist sauber. So geht es mit den Worten, die du liest und bedenkst. Du kannst sie nicht festhalten. Sie gehen durch dich hindurch und du hältst die Mühe für vergeblich. Aber ohne dass du es bemerkst, klären sie deine Gedanken und machen dein Herz rein. Wir sind in der Lage, Antworten zu geben durch den Heiligen Geist. Die Welt ruft nach Antworten. Die schreit danach. Und ich möchte dich bitten, geh mit der erhobenen Hauptes heute nach Hause. Du bist jemand, der Antwort geben kann. Geistliche Antworten. Durch den Heiligen Geist. Wir sind in der Lage, dadurch, durch diese Dinge Türen zu öffnen. Türen werden sich öffnen. Durch Gebet, durch deine Umstände, durch die Predigt, durch kluges Verhalten, durch dein Zeugnis, durch deine Worte. Und als ich vor vielen Jahren in meinem Zimmer saß und diese Predigt von diesem Mann anhörte, da betete ich Gott, bitte, gib mir einen Schlüssel, dass ich mit meinem Leben etwas verändern kann. Bitte gib mir eine Vision, dass ich endlich mit meinem Leben etwas Großes bewirken kann. Ich betete, dass Gott mir einen Schlüssel gibt, was ich tun kann. Und was ich dabei nicht feststellte, nicht bemerkte, dass ich den Schlüssel schon längst in der Hand hatte. Warte nicht auf eine Vision oder irgendein großes Erlebnis oder irgendwas. Jeder von uns hat einen Schlüssel bekommen, mehrere. Und dann fang an. Und dafür habt ihr die Schlüssel bekommen. Eine Tür nach der anderen mit Gott zu öffnen. Jesus, danke dir. Danke dir für die Schlüssel, die du uns gibst, die du uns gegeben hast. Danke, dass alles vorbereitet ist. Und danke, dass du uns dazu befähigst, in dieser Zeit, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Durch all die Dinge, die wir heute gehört haben und noch viel, viel mehr. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass wir die Schlüssel, die wir bekommen haben, ergreifen und in die Hand nehmen und sie anwenden, sie verwenden. Wir brauchen auf keine Konferenzen zu fahren oder uns, was weiß ich, was Großartiges anzuhören, um etwas zu verändern. Es ist alles da. Es ist alles bereit. Jesus, du sagst, es ist vollbracht. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns alle dazu befähigst, so ein Leben zu leben, mit dir gemeinsam Türen zu öffnen, die Schlüssel anzuwenden. Durch Gebet, durch die Umstände, durch die Predigt, durch kluges Verhalten, durch Zeugnis und durch unsere Worte. Und ich bete jetzt heute Morgen für Leute, für jemanden, für Personen, die dich noch nicht kennen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dich ermutigen, lad Jesus in dein Leben ein, übergib ihm dein Leben. Gib ihm den Schlüssel deines Herzens und empfange einen neuen. Danke für deine Gegenwart, danke für deine Ermutigung. Und ich bitte dich um deinen Segen, Herr. Danke für die Schlüssel, den du uns gegeben hast, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wollen wir Jesus einen Applaus geben?